SWR aktuell Infodate am Morgen.
Mit Stefan Eich, guten Morgen. Nach 8 Stunden Verhandlungen und um 3 Uhr in der Nacht, da kann auch ein Bundeskanzler mal durchaus ein wenig müder als üblich klingen.
Sie haben heute den Beweis, dass sich die Ebenen dieses Landes darauf verständigt haben, miteinander dieser Herausforderung zu begegnen. Eine gute Nachricht früh am Morgen.
Kanzler Scholz nach 8 Stunden Verhandlung mit den Ministerpräsidentinnen und Präsidenten über Asylpolitik und Asylkosten. Mitten in der Nacht haben sie einen Kompromiss gefunden und den dann auch direkt verkündet. SWR Berlin-Korrespondent Oliver Neuroth fasst zusammen, was sie da beschlossen haben.
Man hat sich da auf eine Kopfpauschale geeinigt, 7.500 Euro pro Geflüchtetem pro Jahr. Das ist weniger Geld, als die Länder wollten, aber mehr, als der Bund eigentlich zu zahlen bereit war. Man hat sich da ungefähr in der Mitte getroffen. Ein weiterer Beschluss, die Leistungen für Asylbewerber sollen gekürzt werden. Es dauert künftig länger, bis sie Leistungen auf dem Sozialhilfeniveau bekommen. Sie bleiben länger auf einer niedrigeren Leistungsstufe. Und einen Teil ihrer Leistungen sollen Asylbewerber über eine Bezahlkarte bekommen. Darauf hatten sich Bund und Länder schon vorher grob verständigt. Jetzt ist das also offiziell. Die unionsgeführten Länder und Baden-Württemberg haben kurzfristig neue Ideen vorgelegt, von denen die SPD-geführten Länder sagten, sie seien überrascht worden. Und so ging die finale Besprechung im Kanzleramt mit über 3 Stunden Verspätung los. Dann gab es ein paar Pausen und so wurde es dann kurz vor 3 Uhr heute Nacht, bis der Kanzler und die Ministerpräsidenten Rhein und Weil vor die Presse traten. Und vor allem der Kanzler hatte sehr kleine Augen, aber er nannte diese Beschlüsse nicht weniger als sehr historisch.
Vorher hatten sich Bund und Länder recht schnell darauf geeinigt, dass Bauprojekte künftig leichter und schneller geplant und genehmigt werden können. Das soll für alle Bereiche gelten, also vom Einfamilienhaus über das Windkraftwerk bis hin zu Autobahnen und Eisenbahnstrecken. Keine Entscheidung hat es dagegen in Sachen Deutschland-Ticket gegeben. Bund und Länder wollen erst nächstes Jahr über die Finanzierung entscheiden. Erstmal soll das Geld für das Ticket ausgegeben werden, das aus diesem Jahr noch übrig ist. Weil die Kosten für die Verkehrsunternehmen höher als gedacht sind, könnte der Ticketpreis von bisher 49 Euro steigen. Um wie viel ist noch unklar. Die USA setzen sich weiter für eine Feuerpause im Nahen Osten ein. Präsident Biden hat in der Nacht noch einmal mit Israels Präsident Netanyahu telefoniert und ihn darum gebeten, die Angriffe auszusetzen, um den Menschen im Gazastreifen zu helfen. Aus Washington Ralf Borchert.
Auf die Frage, ob er kürzere Feuerpausen in Betracht ziehe, sagte Netanyahu wörtlich: Taktische kleine Pausen, eine Stunde hier, eine Stunde dort, gab es schon. Wir können weiter die Umstände prüfen, um humanitäre Güter hineinzubringen und einzelne Geiseln herauszubringen. Das Einzige, was diese Kriminellen der Hamas verstehen, ist der militärische Druck, den wir ausüben, so Netanyahu.
Im Gazastreifen wollen die Vereinigten Arabischen Emirate ein Feldkrankenhaus mit 150 Betten aufbauen. Ziel sei es, den Palästinensern dort die notwendige medizinische Hilfe zu leisten, so die staatliche Nachrichtenagentur. Viele der Kliniken im Gazastreifen sind nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde beschädigt oder ganz ausgefallen. Polens Präsident Duda will, dass der bisherige Ministerpräsident Morawiecki von der nationalkonservativen PiS-Partei auch die neue Regierung bildet. Das hat Duda am Abend im Fernsehen gesagt. Martin Adam berichtet aus Warschau.
Die Entscheidung ist jedoch umstritten, da die regierende PiS-Partei, der Morawiecki angehört, zwar mit gut 35% als stärkste Partei aus den Wahlen Mitte Oktober hervorgegangen war, jedoch ohne Koalitionspartner keine Möglichkeit hat, eine Regierungsmehrheit zu bilden. Die drei oppositionellen Bündnisse Bürgerkoalition, Dritter Weg und Neue Linke wiederum verfügen über diese Mehrheit und wollen Ende der Woche bereits einen ausgearbeiteten Koalitionsvertrag vorstellen. Sie werfen Präsident Duda vor, den Regierungswechsel künstlich hinauszuzögern.
Europa soll ein eigenes Frachtraumschiff bekommen, und zwar bis 2028. Die Europäische Raumfahrtagentur ESA hat auch ihrem Gipfeltreffen in Sevilla einen Wettbewerb für Unternehmen gestartet. Die Kapsel soll Fracht zur internationalen Raumstation ISS und zurück zur Erde bringen. Später könnte das Raumschiff für bemannte Raumflüge weiterentwickelt werden und dann auch andere Ziele als die ISS ansteuern.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
So ähnlich wie in den vergangenen Tagen, wechselhaftes und windiges Herbstwetter. 7 Grad in der Eifel, 13 Grad am Hochrhein.
SWR aktuell. Service.
Viel Regen, viel Sturm. Der Herbst zeigt, dass er weiß, was sich gehört. Wenn die Dachziegel im Sturm klappern, bringt das viele Hausbesitzer ins Grübeln, ob sie denn alle nötigen Versicherungen haben. Wie viel Schutz und welcher Schutz ist sinnvoll? Bei welchen Versicherungen zahle ich dann eher drauf? Darüber habe ich mit Henriette Neubert vom Geldratgeber Finanztipp gesprochen. Fangen wir mit der Wohngebäudeversicherung an. Welche Schäden deckt die ab und welche nicht?
Also in der klassischen Wohngebäudeversicherung ist erstmal grundsätzlich Sturm und Hagel, Feuer- und Leitungswasserschäden versichert. Man kann das theoretisch zwar auch abwählen, einzelne Bausteine, aber das ist in der klassischen Wohngebäudeversicherung abgesichert. Nicht versichert ist da grundsätzlich erstmal Elementarschadenversicherung. Die muss ich extra absichern. Das heißt beispielsweise Schäden durch Hochwasser und Lawinen werden nicht versichert. Und was eigentlich nie versicherbar ist, sind tatsächlich Schäden durch Sturmfluten, wie wir das letztens an der Ostsee hatten.
Sturmfluten sind nicht wahrscheinlich in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg, können wir abhaken. Lawinen auch eher, vielleicht im Schwarzwald, sonst eher nicht. Aber wer sollte eine Elementarschadenversicherung auf jeden Fall abschließen?
Auf jeden Fall natürlich Leute, die in gefährdeten Gebieten leben. Es gibt im Internet Portale, auch vom Bundesland gestellt, zum Teil vom Gesamtverband der Versicherer. Da kann man selber seine Adresse eingeben und schauen, ob man in so einem Hochwasserrisikogebiet lebt oder nicht. Also für diese Leute ist es auf jeden Fall absolut notwendig, aber es ist eigentlich für jeden sinnvoll heutzutage, weil eben die Gefahr eines Hochwassers auch durch Starkregen auch Leute treffen kann, die eigentlich nicht am Fluss leben.
Die Versicherungen, die kennen diese Hochrisikokarten auch. Die langen dann in den Gebieten vermutlich richtig zu oder bieten gar keine Versicherung an. Wie finde ich denn raus, welches für mich die richtige Elementarschadenversicherung ist?
Also wir bei Finanztipp empfehlen ganz klar, auf Vergleichsportale da zu gehen, weil eben die Aufschläge für Elementarschäden oder die Versicherbarkeit von Elementarschäden sehr unterschiedlich ist von Versicherung zu Versicherung. Und da bietet einfach ein Vergleichsportal die beste Übersicht. Und wir haben auch bei unserem Test letztes Jahr festgestellt, dass die Aufschläge sehr, sehr hoch sind. Also oder die Unterschiede zwischen den Aufschlägen. Also es gibt Versicherer, die verlangen eben für eine Elementarschadenversicherung in einem geringen Risikogebiet nur 40 Euro im Jahr mehr. Und es gibt welche, die wollen halt 170 Euro mehr. Also da sehen Sie schon, wie groß da die Differenzen zwischen den einzelnen Versicherungen ist.
Henriette Neubert vom Geldratgeber Finanztipp.
SWR aktuell. Was heute wichtig wird.
Deutschland braucht nach Ansicht nicht nur der Bundesregierung die Energiewende. Und Deutschland braucht die Fachkräfte, die diese Wende auch praktisch umsetzen, indem sie die Anlagen aufbauen. Gibt es die überhaupt? Und wie kann man die Zahl erhöhen? Darum geht es im sogenannten MINT-Report, der heute vorgestellt wird. Es geht dabei um die Arbeitsmarktsituation, vor allem in technischen Berufen, zum Beispiel in der Fahrzeugtechnik oder der Klimabranche. Uwe Jahn.
Erwartet wird ein genereller Mangel an entsprechend qualifiziertem Personal. Die Studie untersucht die Arbeitsbedingungen, die Ausbildungssituation und die Bezahlung in den entsprechenden Branchen und gibt Handlungsempfehlungen, sodass Industrie und Wirtschaft, aber auch die Politik nachsteuern können, indem sie zum Beispiel mehr Studienplätze schaffen oder Qualifikationen anbieten oder die Einwanderung qualifizierter Fachkräfte weiter erleichtern und deren Abschlüsse schneller anerkennen.
Der Rheinland-Pfälzische Landtag will am Nachmittag ein Zeichen der Solidarität mit Israel setzen. Der Tagesordnungspunkt zu Beginn der Sitzung steht unter dem Titel »Nie wieder ist jetzt. Wir stehen an der Seite Israels«. Aus Mainz, SWR-Reporter Armin Angle.
Dazu werden Landtagspräsident Hering und Ministerpräsidentin Dreyer Ansprachen halten. Beide hatten den Angriff der palästinensischen Terrororganisation Hamas auf Israel am 7. Oktober aufs Schärfste verurteilt. Ebenso die antisemitischen Ausschreitungen und das Verbrennen israelischer Fahnen in Deutschland. Reden halten werden auch die Vorsitzenden der Landtagsfraktionen. Landtagspräsident Hering sagte vorab, man wolle als Landtag zum Ausdruck bringen, dass Antisemitismus nicht geduldet werde. Jüdisches Leben gehöre zu Deutschland.
Um die Eskalation im Nahen Osten geht es heute auch beim G7-Treffen. Deswegen ist Außenministerin Baerbock nach Tokio geflogen. Japan hat derzeit den Vorsitz der G7, also der Staatengruppe, in der sich 7 wirtschaftsstarke Demokratien zusammengeschlossen haben. Mehr von Markus Sambale.
Nach der Landung geht es für Annalena Baerbock erstmal zum gemeinsamen Abendessen auf Einladung der japanischen Außenministerin. Schon da wird die G7-Runde wohl über das drängendste Thema sprechen, die Lage im Nahen Osten. Wie sich dort eine weitere Eskalation verhindern lässt und wie man den Menschen im Gazastreifen helfen kann. Anders als bei anderen Krisen gehen die Positionen der G7-Staaten diesmal deutlich auseinander. Am engsten an der Seite Israels stehen die USA. Auch Deutschland betont besonders stark das Selbstverteidigungsrecht Israels. Andere Länder sind da nicht so eindeutig, zum Beispiel Frankreich, das zwar den Terror der Hamas verurteilt, aber gleichzeitig Israel vorwirft, bei den Bombardierungen in Gaza nicht genug Rücksicht auf die Zivilbevölkerung zu nehmen. Auch die anderen Krisen der Welt stehen beim G7-Treffen in Japan auf der Tagesordnung. Bei den Arbeitssitzungen morgen soll es um Russlands Krieg gegen die Ukraine und die Sicherheitslage im indopazifischen Raum gehen, wo China immer mehr Einfluss sucht.
Aus Protest gegen zu viel Bürokratie in Städten und Gemeinden ruft die Industrie- und Handelskammer Ulm zum ersten Mal Unternehmen zu einer Demonstration auf. Zu der erwartet die IHK nach eigenen Angaben rund 1000 Menschen aus 200 Unternehmen. Vor kurzem haben schon drei Bürgermeister aus Baden-Württemberg an Kanzler Scholz geschrieben und sich über unsinnige Vorschriften beschwert, zum Beispiel, dass Holzhütten für ein Sommerfest auch schneesicher sein müssen. Seit mehr als 50 Jahren leitet Wolfgang Grupp seine Textilfirma Trigema aus Bohlerdingen. Mit 81 Jahren zieht er sich nun zurück und will heute bekannt geben, wer seine Nachfolge bei dem Sport- und Freizeitkleidungshersteller antritt. Mehr von Bertram Schwarz.
Die Entscheidung fällt zwischen den beiden Kindern Grupps, Bonita 34 und Wolfgang Junior 32. Beide sind bisher den gleichen Weg gegangen, Schulzeit in einem Schweizer Internat, Wirtschaftsstudium mit Abschluss Master in London und seitdem bei Trigema. Tochter Bonita leitet Personal- und Onlinehandel, Sohn Wolfgang Junior Geschäftskundenkontakte und IT-Projekte. Vater Wolfgang Grupp ist seit 1969 Geschäftsführer in der dritten Generation der Familie. Er ist bekannt für markige Aussagen, etwa gegen das Homeoffice und dafür, Trigema-Kleidung ausschließlich in Deutschland zu produzieren.
Betrug mit Corona-Tests, darum geht's heute am Landgericht Trier. Der Angeklagte hat schon am ersten Prozesstag angekündigt, dass er ein Geständnis ablegt. SWR-Reporter Maximilian Storr.
Der Mann sagte vor Gericht, dass er seine Tat bereue. Er soll rund 112.000 Tests mehr abgerechnet haben, als tatsächlich gemacht wurden. Dadurch habe er zu Unrecht fast 1,3 Millionen Euro bei der Kassenärztlichen Vereinigung geltend gemacht und knapp 900.000 Euro erhalten. Er sitzt seit Mai in Untersuchungshaft. Parallel ermittelt die Staatsanwaltschaft Trier noch gegen weitere Betreiber von Teststellen aus der Region. Auch hier steht der Verdacht des Abrechnungsbetrugs im Raum. Laut Staatsanwaltschaft hat es 4 Durchsuchungen gegeben. Die Unterlagen, die dabei gefunden wurden, würden derzeit noch ausgewertet.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Bessere Überlebenschancen für Fußgängerinnen und Radfahrer. Darum geht's bei der 2. Nationalen Verkehrssicherheitskonferenz in Berlin. Verkehrsminister Wissing spricht dazu mit Vertretern aus Ländern, Kommunen und von Unternehmen. Ziel ist mehr Sicherheit im Straßenverkehr. Wie gehört, da gibt's auch in Berlin viel aufzuholen, findet unser SWR-Korrespondent Jim Bob Nikschas.
Mutig zu sein, das ist ja für jeden etwas anderes. In Berlin mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren, das gehört für mich auf jeden Fall dazu. Denn das Klima hier auf den Straßen ist mehr als rau. Gegenseitig wird sich gerne die Vorfahrt genommen und die gute Laune noch dazu. Ohne ausgestreckten Mittelfinger nämlich scheint man hier auf den Straßen der Hauptstadt oft nicht mehr kommunizieren zu können. Schade eigentlich. Doch nicht nur in Berlin scheint das Miteinander im Straßenverkehr eher zu einem Gegeneinander verkommen zu sein. Die Zahl der Verkehrstoten ist im letzten Jahr sogar wieder angestiegen. Der Anteil von Radfahrern hat sich seit 2000 fast verdoppelt. Die Politik kann und sollte da natürlich gegensteuern. Genau dazu trifft man sich ja heute hier im Regierungsviertel auch. Aber vielleicht sollten wir alle auch selbst mal wieder einen Gang runterschalten im Verkehr. Sowohl als Auto wie auch als Radfahrer. Mal wieder mehr Rücksicht aufeinander nehmen. Sich an der Kreuzung den Vortritt lassen und vielleicht sogar lächeln dabei. Ich weiß, klingt nach rosaroter Wolke, aber wäre auch ziemlich mutig, oder?
Die Meinung von Jim Bob Nikschas.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.